Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Ein Satz, der bis heute nachhallt. Was ist von diesem Satz unter Kanzler Merz übrig geblieben? Die aktuelle Regierung ist jetzt 2 Monate alt. Der historische Satz von Angela Merkel ziemlich genau 10 Jahre. Und seit Monaten diskutieren Politikerinnen und Politiker in Deutschland über Grenzkontrollen, Asyl und Migration. Und plötzlich mischt sich die Kanzlerin AD, also außer Dienst, mit deutlichen Worten in die Debatte ein. In dieser Folge erzählen wir euch von einer jahrzehntelangen Fehde, analysieren, wer hier wen wie kritisiert und beantworten die Frage, was will Merkel mit ihrer Einmischung erreichen? Mit der Politikjournalistin Anita Fünfinger vom BR. Sie war 11 Jahre im ARD-Hauptstadtstudio und hat dort lange auch über CDU und CSU berichtet. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Heute ist Donnerstag, der 10. Juli.
Herzlich willkommen zu einem besonderen Gespräch.
Es war ein Format von den Kollegen vom WDR, WDR for You. Sie haben in ein syrisches Restaurant eingeladen.
Wenn mir jemand vor 10 Jahren gesagt hätte, ich werde mitten in Berlin hier in Schöneberg stehen und gleich Angela Merkel interviewen, hätte ich das für total unmöglich gehalten.
Dorthin ist also Angela Merkel, die Kanzlerin AD, gekommen. Es war aufgebaut ein kleiner Tisch, goldene Wand im Hintergrund, viele Teekannen aus Kupfer auf dem Tisch. Und natürlich die typischen syrischen süßen Sachen, diese klassischen Frischkäsetörtchen mit ganz viel Pistazie obendrauf.
Frau Merkel steht hier neben mir und trifft heute auf Menschen, die 2015 nach Deutschland geflohen sind.
Moderiert haben 2 ehemalige Geflüchtete. Einer kam aus Syrien vor 10 Jahren, einer vor 40 Jahren aus dem Iran. Und insgesamt saß man dann mit 7 Menschen am Tisch. Alle hatten eine Flüchtlingsgeschichte. Und Angela Merkel hat sich diese Geschichten angehört und Anlass war 10 Jahre, wir schaffen das.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das.
Damals kamen nach Deutschland im Sommer 2015 fast 1 Million Menschen. Bei uns im Team wird immer heiß diskutiert, welche Küche schmeckt am besten. Die syrische, die iranische, die afghanische. Was ist Ihre Meinung? Welche Erfahrungen haben Sie?
Ja, ich habe nicht so viele Erfahrungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe immer mal.
Angela Merkel saß an einem kleinen Tisch mit wenigen Menschen, die aber ihre große Geschichte erzählen sollten. Und sie wollte ihnen auch buchstäblich gegenüber sitzen. Sie wollte hören, was habt ihr in diesen letzten 10 Jahren erlebt und wie war das eigentlich, als ihr hierher gekommen seid?
Wir sprechen ja sehr oft über Menschen, die zu uns kamen, aber vielleicht nicht oft genug mit Menschen, die zu uns kamen.
Und das war ihr ganz wichtig, dass man nicht schon wieder zum Beispiel in einer politischen Talkshow mit anderen Politikern drüber redet, was haben wir damals richtig gemacht, was ist schiefgelaufen. Und dann kommt der Kritiker aus der rechten Ecke und dann kommt der andere aus der linken Ecke, der politisch sagt, wie das zu bewerten sei, sondern man wollte mit echten Menschen darüber reden. Merkel hat erstmal ganz viel zugehört.
Als wir nach Berlin kamen, sind wir direkt im Flughafen Tempelhof untergebracht. Und da waren wir für ungefähr 1,5 Jahre dort.
Und wie lange?
1,5 Jahre.
1,5 Jahre.
Genau. Sie hat sich unter anderem die Geschichte von einer jungen Frau angehört.
Und für mich war es immer so schwierig, meine Mitschülerinnen zu teilen, so ja, wir wohnen im Flughafen Tempelhof, wo alle meine Mitschülerinnen so ihre eigene Privatsphäre, ihre eigene Wohnung, Zimmer hatten und wir dann halt im Flughafen leben.
Bundeskanzlerin Merkel hat die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen zur nationalen Aufgabe erklärt.
In Deutschland werden an diesem Wochenende mehrere 10.000 Flüchtlinge erwartet. München rechnet bis Sonntag mit bis zu 50.000 Menschen.
Beinahe täglich müssen wir über Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte berichten. Vergangene Nacht brannte im hessischen Heppenheim ein Haus, in dem 60 Flüchtlinge untergebracht sind.
Die Innenminister der Länder warnen vor einem Kollaps.
Wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land.
Und das war für mich dann interessant zu sehen, die ehemalige Politikerin, die wir ja lange beobachten konnten, wenn sie nicht antworten wollte, wie sie es dann gemacht hat.
Viele fragen sich natürlich, wie kann man so viele Menschen reinlassen, ohne sie vernünftig unterbringen zu können?
Man hat ja auch in dieser Situation angemerkt, Herrje, Was sage ich dann? Und die Antwort war zunächst politisch.
Tja, das ist ja natürlich jetzt eine schwierige Situation. Einerseits gibt es Menschen, die sind aus einer Notsituation zu uns gekommen. Und wenn wir jetzt an der Grenze sagen würden, aber wir haben erstmal die Wohnungen abgezählt und nun haben wir keine und deshalb lassen wir niemanden rein, das können wir auch nicht machen.
Aber sie hat in diesem Gespräch mit der Betroffenen sehr schnell gemerkt, jetzt muss ich nicht als Kanzlerin liefern, sondern als Mensch.
Dann sind eben sehr viele auf einmal gekommen, aber darauf waren wir natürlich auch in dem Sinne nicht vorbereitet. Und trotzdem verstehe ich sie absolut, dass das eine sehr, sehr schwierige Zeit war.
Es ging um Migrationspolitik. Ich würde gerne später mit dir noch darüber sprechen, was Angela Merkel zur aktuellen Migrationspolitik sagt und dazu, wie ihre Partei, die CDU, sich da gerade positioniert. Aber lass uns doch erstmal noch mal ein paar Jahre zurückblicken. Nach der Amtsübergabe Ende 2021 ist Angela Merkel erstmal ziemlich von der Bildfläche verschwunden. Ende vergangenen Jahres hat sie dann wieder viel Aufmerksamkeit bekommen. Sie hat ihre Memoiren veröffentlicht. Was hat sie denn, abgesehen vom Schreiben und von Italienreisen, in diesen vergangenen Jahren gemacht?
Unser kleiner Sohn würde jetzt sagen, gechillt. Angela Merkel hat sich tatsächlich erstmal komplett zurückgezogen. Aber du hast es angesprochen, sie hat auch akribisch an ihrem Buch geschrieben. 700 Seiten gehen nicht so einfach. Und wenn man Angela Merkel ist, die immer genau sein möchte, war das tatsächlich viel Arbeit. Aber öffentliche Termine gab es tatsächlich sehr, sehr wenige. Und dann aber gleich einige, die wieder für Aufsehen gesorgt haben. Also ich erinnere mich an die Bilder, als sie bei der Verabschiedung von Jürgen Trittin war, dem ehemaligen grünen Umweltminister. Da war sie ist eingeladen worden, ist dann auch gleich gekommen. Den CDU-Parteitag aber, selber Zeitraum, den hat sie gleich mal geschwänzt. 2024 war das. Oder sie hatte eine Veranstaltung, die auch durch alle Medien ging und die ihr sichtlich Spaß gemacht hat mit dem Kollegen vom Spiegel, mit Alexander Osang. Was also ist mein Land, war da die Überschrift. Da haben sich zwei unterhalten, die sich sichtlich gut verstehen.
Ich kriege sehr viele Einladungen, aber ich will jetzt nicht immer nur wieder Termine abarbeiten, wo mich jemand einlädt, sondern ich möchte auch etwas machen, was mir Freude macht und damit trotzdem etwas für das Land sein kann.
Und bei diesem Format ist ein bemerkenswerter Satz gefallen.
Und wenn ich dann lese, ja, Merkel schleicht sich zurück und macht jetzt nur noch Wohlfühltermine. Da sage ich ja.
Ja, genau. Ich mache nur Wohlfühltermine. Ganze Saal natürlich gelacht.
Also wenig Politik in dieser Zeit. 2022 wollte der UN-Generalsekretär Antonio Guterres Merkel für einen Beraterposten bei den Vereinten Nationen gewinnen. Sie hat aber abgelehnt. Warum?
Weil sie letztlich konsequent das gemacht hat, was sie bereits am Ende ihrer Kanzlerschaft angekündigt hatte, Rückzug aus der Politik und den auch wirklich vollziehen. Angela Merkel hätte bestimmt weltweit mehrere Ämter haben können, aber sie sagte damals, ich höre auf und ich mache dann auch nichts anderes mehr politisch oder in hohen Ämtern und damit musste auch die UNO passen oder andersrum.
Jetzt aber plötzlich und in den vergangenen Wochen und Tagen hat sich Angela Merkel immer wieder zu Wort gemeldet und ist aufgetreten. Sie hat sogar in Griechenland ein Interview gegeben, in dem es um die Finanzkrise geht. Auf einer Podiumsdiskussion in Schwerin, da hat sie sich zu den Kriegen geäußert und zu der deutschen Verteidigungspolitik. Warum sucht Angela Merkel jetzt gerade die Öffentlichkeit so stark?
Das hat meines Erachtens zwei Gründe. Es geht jetzt tatsächlich um 10 Jahre nach Wir schaffen das und das sind wir Medien ja natürlich auch, die an so einem Jahrestag noch mal gucken, haben wir das geschafft? Aber es geht nicht nur darum, was 2015 die Flüchtlingspolitik Angela Merkels ausgelöst hat, sondern wie man jetzt mit den Nachwirkungen umgeht. Wir haben jetzt wieder eine unionsgeführte Bundesregierung, die diese Politik, ich will nicht sagen schlichtweg rückgängig machen möchte, aber doch stark verändern. Friedrich Merz hat ja sogar damit Wahlkampf gemacht. Und das ist jetzt der Punkt für Angela Merkel, in dem sie sagen muss, das ist aber mein Vermächtnis. Als Politikerin, die 16 Jahre lang dieses Land regiert hat, was also bleibt von ihr übrig? Das wird auch dieser Satz sein.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Und jetzt ist die Zeit für sie, so sieht sie das vermutlich, zu sagen, wie habe ich das damals gemacht, warum habe ich das gemacht und warum halte ich es nach wie vor heute für richtig? Denn sie rückt ja nicht ab davon, dass da möglicherweise auch nicht alles gut gelaufen ist.
In diesem WDR4U-Gespräch jetzt gerade mit den Menschen, die damals nach Deutschland gekommen sind, da hat sich Angela Merkel auch zur aktuellen Migrationspolitik geäußert und die Bundesregierung kritisiert. Was will sie damit erreichen? Was will sie damit zeigen?
Dass nicht alles falsch war und dass der Ton jetzt nicht nur in der Migrationsschelte enden kann, was also alles schief läuft, was es für Kriminalitätsraten unter Geflüchteten gibt. Merkel hat in diesem Gespräch im syrischen Restaurant, wovon wir es am Anfang hatten, ja immer wieder auch Erfolge aufgezählt, gelungene Integration. Wir brauchen Zuwanderung, auch wenn andere gleich entgegnen würden, ja, aber wenn, dann doch bitte gesteuerte Zuwanderung. Sie hat in diesem Gespräch die Bürgermeister und die Landräte gelobt, wo ihr klar war, das wird ein Hammer, das alles umzusetzen, was ja bis heute immer noch Thema ist. Volle Turnhallen ist das Stichwort. Aber sie möchte zeigen, dass zumindest in den Jahren 2015, 2016 ja doch auch Deutschland zeigen konnte, dass man ein freundliches Gesicht hat. Und sie erinnert auch immer wieder daran, Migrationspolitik kann immer nur europäisch auch geregelt sein. Da ist das Stichwort der Dublin III. Wo hat man den Asylantrag gestellt? Muss man zurückgeführt werden in den sicheren Drittstaat?
Dublin III. Kannst du kurz noch mal erklären, was diese Verordnung genau bedeutet?
Dublin III bedeutet, wer also über einen sicheren Drittstaat, zum Beispiel nach Deutschland, einreist und aber in dem vorherigen Staat schon einen Asylantrag gestellt hat, muss in diesen Staat zurückgebracht werden. Das war von unglaublichem Vorteil von Deutschland, denn in Deutschland kommt so gut wie jeder über einen sicheren Drittstaat auf dem Landweg, weil Deutschland nur sichere Drittstaaten an der Grenze hat. Und das hieße nämlich eigentlich, wenn jemand zuerst in Griechenland gelandet ist, müsste man ihn rücküberstellen nach Griechenland, was überhaupt nicht funktioniert. Und seitdem gibt es diese Kritik an Dublin III.
Und diese Verordnung Dublin III, die gilt ja aktuell immer noch. Darauf pocht auch Angela Merkel, wenn sie die Migrationspolitik kritisiert, also die Migrationspolitik der aktuellen Regierung unter Kanzler Merz, sowie in ihren Äußerungen in den vergangenen Tagen.
Und wenn sie sich dazu äußert, weil sie einfach mit der Friedrich-Merz-Linie nicht einverstanden ist, muss sie sagen, wir haben uns nun mal auf diese Asylregeln, die jetzt gelten, geeinigt, heißt also.
Da, wo ich anderer Meinung bin, ist einfach, dass ich sage, wenn jemand hier an der deutschen Grenze sagt Asyl, dann muss er erstmal ein Verfahren bekommen. Meinetwegen direkt an der Grenze, aber ein Verfahren. So habe ich das europäische Recht verstanden.
Zum Beispiel, wie Alexander Dobrindt es jetzt gemacht hat, Zurückweisungen an der Grenze einfach so gehen nicht.
Diese Praxis hat das Verwaltungsgericht Berlin jetzt für unzulässig erklärt. Geklagt hatten 3 Menschen aus Somalia, die nach Polen zurückgeschickt worden waren.
Genau so sieht das Angela Merkel auch. An der deutschen Grenze einfach zu sagen, du kommst hier nicht rein, das geht nicht.
Sie äußert also klare Kritik an der aktuellen Regierung. Und diese aktuelle Regierung, die wird ja von ihrer Partei, von ihrer eigenen Partei, der CDU, angeführt. Wie ungewöhnlich ist das eigentlich, dass sich ein Altkanzler, eine Altkanzlerin so deutlich zu Wort meldet?
Ich würde mal sagen, in dem ungeschriebenen Buch, das trotzdem jeder zitiert, heißt es, nicht über Nachfolger lästern, in Würde aus dem Amt scheiden, Ruhe bewahren, die Neuen machen lassen. Sehr, sehr viele Politiker, Politikerinnen halten sich daran, ob sie nun mal Kanzler waren, gilt ja auch für Parteichefs, gilt ja auch für Ressortchefs, also für Minister. Angela Merkel hat das bei Olaf Scholz ganz gut geschafft. Sie hat ihm einmal eine mitgegeben, möchte ich mal so formulieren, als Olaf Scholzens Regierung auseinandergekracht ist. Da musste sie sich schon was anhören. Aber bei Friedrich Merz schafft sie das ganz offensichtlich nicht. Angela Merkel geht ja jetzt nicht persönlich zu den Zeitungen oder zu uns Sendern und sagt, ich muss jetzt deutlich was gegen Friedrich Merz sagen. Aber sie weicht eben den Fragen von uns, von unseren Kollegen nicht mehr aus. Und sie geht jetzt auch in die Talkformate, in die Fernsehsendungen oder gibt mehr Zeitungsinterviews, was sie eben früher ja nicht gemacht hat. Und das, jetzt kommen wir wieder an den Punkt von vorhin zurück, weil es eben jetzt um Fragen geht, die ganz eng mit ihrem eigenen Vermächtnis verknüpft sind.
Du hast aber eben auch schon was anderes angedeutet, was ich auch sehr spannend finde. Welche Rolle spielt denn wohl die alte Rivalität zwischen Angela Merkel und Friedrich Merz dabei?
Man kann sie nicht wegdiskutieren und auch nicht wegverpolitiker sprechen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und sie ist auch manchmal auch wirklich deutlich zu sehen. Man sieht das dann in ihren Augen. Sie hat ja eine Mimik, die man manchmal gut lesen kann. Also wenn hier zum Beispiel in solchen Formaten alte Fotos gezeigt werden, noch weit bevor die richtige Rivalität begann, als zum Beispiel als Merz noch dachte, ja, das wird schon werden mit, oder besser gesagt gegen Angela Merkel, verzieht sie dann die Augenbrauen und sie weiß, sie muss jetzt etwas sagen. Und das ist dann nicht immer nur Lob, das kann sie auch. Es ist einmal ja gefragt worden, ich meine, das waren die Kolleginnen vom RND bei dieser Veranstaltung im Schweriner Schloss, auch ein paar Tage ja erst her. Friedrich Merz hat das Wort Drecksarbeit benutzt im Iran. Mhm. Also Israel macht dort jetzt die Drecksarbeit. Und da sagte sie, und das muss man nicht werten, jeder drückt sich so aus, wie er das für richtig hält. Auf jeden Fall hat er nicht drumherum geredet und gesteht ihm also zu, er hat sich immerhin deutlich ausgedrückt. Das ist das eine, jetzt vom erst loben, dann kritisieren. Sie kommt in diesem Interview nämlich auch darauf zu sprechen, dass immer, wenn es um Friedrich Merz geht, wird ihr nachgesagt, ja, sie ist ja die männermordende Madame. Und bindet dann aber auch ein, wollen wir uns doch nicht mal dran erinnern, wie viele Männer eigentlich Männer abgesägt haben. Da scheint das normales politisches Geschäft zu sein. Sie damals hat aber entschieden, und da begann ja die Fehde, als sie ihm den Fraktionsvorsitz abgenommen hat. Sie hat entschieden, gerade in der Opposition gehört der Partei und der Fraktionsvorsitz zusammen. Und das war eine reine machtpolitische Entscheidung von ihr. Und seitdem, da gehört natürlich auch dann die Person Friedrich Merz als Gegenpart dazu, das hat er ihr einfach nie verziehen. Und damit war für sie klar, und ich stehe aber dazu, was ich damals getan habe.
Ich kann mich da auch noch total gut dran erinnern. Merkel war Parteivorsitzende der CDU, das war 2002. Die Bundestagswahl, die hatte die CDU gerade verloren, sie musste in die Opposition. Und Angela Merkel, die hat den Fraktionsvorsitz, den bis dahin Friedrich Merz innehatte, für sich beansprucht. Und den Posten dann auch bekommen. Und Friedrich Merz, der soll ihr das nie verziehen haben. Woran machst du das fest, dass diese Konkurrenz bis heute nachwirkt? Wie spricht er über Merkel?
Auch er verfällt zunächst im Politikersprech, so würde ich sagen. War neulich eine sehr unverfängliche Frage bei Maischberger.
Auf ein Glas Wein mit Gerhard Schröder oder mit Angela Merkel?
Weder noch im Augenblick.
Nicht mal ein Bier?
Nein, ich trinke zurzeit fast keinen Alkohol.
Das ist eine super diplomatische, also auch nicht mit Frau Merkel?
Ja, wenn es die Gelegenheit gibt.
Also er windet sich und windet sich. So viel also überhaupt zum Binnenverhältnis der beiden. Er versucht, den Namen Merkel schlichtweg zu vermeiden.
Nein, das muss ja jeder selber entscheiden, ob er sich zu Wort meldet, wenn er aus dem Amt ausgeschieden ist oder nicht.
Wenn er auf die Flüchtlingspolitik angesprochen wird, oder er hat ja seinen Wahlkampf letztlich auch damit bestritten, dann sagt Friedrich Merz nie, 2015 ist das falsch gemacht worden, Angela Merkel hat das vergeigt, 2016 hat sie das falsch gemacht, das macht er nicht. Also er redet so, als ob jemand regiert hätte. Wir müssen die Politik von damals, ist so eine Formulierung von Friedrich Merz.
Wir müssen im Augenblick ein paar Probleme lösen, die in den letzten 10 Jahren entstanden sind.
Wobei natürlich jeder weiß, wer vor 10 Jahren Kanzlerin war. Aber er versucht, keine großen Konter zu geben, um im Sportfußballersprech zu sprechen. Er dribbelt um die Antwort rum. Ich wüsste jetzt gar nicht viele andere Themen, die ihn in der Politik von Angela Merkel so gestört hätten, wie eben das, was er jetzt als erstes ja auch in seiner Kanzlerschaft angeht.
Wenn Friedrich Merz Angela Merkel kritisiert, ohne sie beim Namen zu nennen, könnte das damit zusammenhängen, dass viele noch mit Angela Merkel sympathisieren in Deutschland, in der CDU? Wie groß ist denn ihre Wirkmacht aktuell in der CDU und darüber hinaus?
Sie hat kein Parteiamt mehr. Sie schwänzt sogar ja Parteitage. Das hat sie aber bewusst so gewählt. Und zumindest in der heutigen März-CDU sitzen ja ganz vorne und ganz oben reine Merz-Leute, die er auch ja bewusst dahin gesetzt hat. Also diejenigen, die ganz fest und eng an der Seite von Angela Merkel waren, von Merkel-CDU, die sind jetzt nicht mehr in der ersten Reihe und haben auch keine großen Ämter mehr. Es gibt noch Daniel Günther zum Beispiel, den MP aus Schleswig-Holstein, den Ministerpräsidenten. Bei Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen muss man sagen, ich glaube, der schaut gerade noch, wie er gut durchkommt mit Friedrich Merz. Und wir haben einen starken MP der CSU. Markus Söder aus Bayern war ja lange ein großer Angela Merkel-Fan, vor allem zu Beginn der Corona-Zeit, wenn wir uns erinnern. Und in der Flüchtlingsfrage war er das nie, aber das Ärgermachen hat man ja damals Innenminister Horst Seehofer überlassen. Der ist aber nun auch nicht mehr Innenminister. Die heutigen Akteure sind sich völlig einig. Wir haben einen Innenminister Alexander Dobrindt, der diesen Kurs ja jetzt durchsetzen muss, soll und auch will als Innenminister. Friedrich Merz gibt die Richtung vor. Carsten Lindemann als Generalsekretär, also parteiintern auf seiner Linie. Und in den Führungskreisen der CDU wird das auch nicht angezweifelt, dass die Migrationspolitik, so wie Friedrich Merz sie sich auch im Wahlkampf schon vorgestellt hat, jetzt durchgezogen wird oder, Klammer auf, versucht durchgezogen zu werden. Denn wir hatten ja schon über die Zurückweisungen an der Grenze gesprochen. Die große Frage, die ja dahinter steht, ist, ist das auch alles mit EU-Migrationsrecht, mit Asylpolitik auf europäischer Ebene vereinbar?
Wie haben sich denn eigentlich die Zahlen der Asylbewerberinnen und Asylbewerber verändert seit 2015, seit diesem berühmten Wir schaffen das?
Sie sind gewaltig nach unten gegangen. Ich habe die Zahlen noch mal vor mir. 2015 gab es insgesamt Einreisen, 1,1 Millionen Menschen gesamt. Asylanträge 476.000, ein Drittel der Menschen damals aus Syrien. 2016 sogar noch weitaus mehr Asylanträge, 745.000. Und jetzt die neuesten Zahlen 2024 vom Innenministerium, 250.000 Asylanträge. Also zusammengefasst haben wir jetzt, man kann so sagen, die Hälfte der Asylanträge von 2015 und ungefähr ein Drittel von 2016. Das heißt aber trotzdem, viele, viele dieser Menschen sind immer noch im Land, haben möglicherweise immer noch keine Aufenthaltstitel, warten immer noch auf ihr Verfahren. Aber die Zahlen an sich sind enorm zurückgegangen.
Mal zusammengefasst, kaum jemand, der aktuell etwas in der Union zu sagen hat, stärkt Angela Merkel den Rücken. Sie hat außerdem gar kein Amt mehr inne. Sie wollte sich ganz bewusst zurückziehen. Was will sie denn eigentlich mit ihren Zwischenrufen erreichen?
Die Debatte soll eben auch lauten, es muss bei solchen Fragen auch immer noch um ein menschliches Gesicht gehen, das dahinter steckt. Wenn so viele neue Menschen im Land sind, darf genau das nicht verloren gehen. Also sie ist auch da, um zu mahnen, den richtigen Ton nicht zu verlieren. Denn das war ihr mit Sicherheit ein Anliegen nach dem, was wir im Wahlkampf ja gehört haben von der Union. Es ging immer nur um die Probleme der Migration. Nicht nur von der Union, sondern ganz stark natürlich auch von der AfD. Es ging immer nur darum, was nicht gut läuft. Und da möchte Angela Merkel gegenhalten.
Du hast vorhin auch einmal gesagt, es geht ihr um ihr Vermächtnis. Angela Merkel ist ja aber nicht gerade für Eitelkeit bekannt. Was meinst du damit Vermächtnis?
Ich würde so rum sagen, wenn wir mal überlegen, was uns einfällt, man muss ja in der Schule manchmal die Bundeskanzler der Bundesrepublik aufzählen. Und wenn wir aufzählen, dann ist Adenauer Westbindung, dann ist Brandt Ostpolitik, dann ist Kohl die Einheit, dann ist Schröder die Agenda 2010. Und was ist Merkel? Ist das, wir schaffen das? Man könnte noch Griechenland nennen, aber das ist der Satz, der mit ihr verbunden ist. Und dass wir schaffen, das kann ja aus ihrer Sicht heraus nicht umgedreht werden in, ja, wir haben es halt nicht geschafft. Das kann sie ja nicht zulassen als ehemalige Bundeskanzlerin, die 16 Jahre lang das Land geführt hat. Übrigens, weil du sagtest, nicht für Eitelkeit bekannt, das ist richtig. Aber man ist ja auch nicht 16 Jahre lang Kanzlerin, weil man so nett ist. Also, da steckt auch natürlich ein Machtkalkül dahinter, um zu beweisen, das war meine Politik und ich stehe übrigens nach wie vor dazu.
Es gibt ja nun aber wiederum auch Menschen, die sagen, dass es genau dieses Wir schaffen das von Angela Merkel war, das ja die AfD überhaupt erst stark gemacht hat.
Und der eigentliche Anlass war, dass diese Partei entstanden ist gegen die Euro-Rettungspolitik und anschließend gegen die Flüchtlingspolitik. Das waren die beiden Treiber für diese Partei.
Friedrich Merz hat 2023 auf dem Kirchentag deutlich gemacht, dass aus seiner Sicht Merkels Politikstil, ihr Alternativlos, dass das die Basis für den Erfolg der AfD war. Die hat sich ja sogar Alternative für Deutschland genannt.
In der Demokratie ist nichts und niemand alternativlos. Der Name dieser Partei war eine unmittelbare Reaktion auf dieses Wort. So, und deswegen haben wir eine hohe Mitverantwortung dafür, dass es so etwas gab.
Inwiefern spielt das Erstarken der AfD möglicherweise eine Rolle dafür, dass sich Merkel gerade so aktiv einbringt und ja in aller Öffentlichkeit das Gespräch mit Geflüchteten sucht?
Da würde ich zuerst Friedrich Merz übrigens gegenhalten. Er hat mal versprochen, dass er die AfD halbiert, wenn er an die Macht kommt. Hat nicht ganz funktioniert, wenn wir uns die Zahlen angucken. Ich habe die AfD-Ergebnisse nämlich noch mal rausgeholt. 2013, war ja noch vor dem großen Zusturm von geflüchteten Menschen, hatte die AfD 4,7%. Und dann kamen die Jahre 2015, 2016, über die wir schon gesprochen hatten, und 2017 die Wahl. Da hatte die AfD 12,6%. Und zum Abschied von Merkel 2021 gingen sie sogar etwas runter auf 10,3%. Und jetzt bei den Wahlen 2025 waren sie bei 20%. Also es ist nicht ganz richtig, Angela Merkel die AfD ausschließlich in die Schuhe zu schieben. Das kann man tun, wenn man unionsintern redet. Hat sie wirklich den konservativen Flügel gut abgedeckt? Nein, hat sie nicht. Aber es sind bei weitem ja nicht alle ehemaligen Unionswähler zur AfD gewandert. Das sieht man ja in allen Wählerwanderungen, die gemacht worden sind. Das stimmt einfach nicht. Und was die Alternative betrifft, die Friedrich Merz da angesprochen hat, das war ja ihre Formulierung für die Griechenlandrettung. Da gab es ja auch starke Kritiker, müssen wir so viel Geld reinpumpen? Und Angela Merkel sagte, dass die Euro-Rettung ist alternativlos. Das war mit Sicherheit eine der stärksten Spitzen, die er gegen Angela Merkel verteilen kann, Friedrich Merz. Das Wort Alternative, aber es stimmt einfach nicht ganz, also zahlenmäßig erstens schon nicht und auch zweitens inhaltlich nicht, den AfD-Erfolg Angela Merkel einzig und allein in die Schuhe zu schieben.
Und wenn man das jetzt vergleicht, wie ist Merkel und wie geht jetzt Friedrich Merz mit der AfD um?
Angela Merkel hat ja immer versucht, sie zu ignorieren. Also selbst ja auch im Parlament abgewiegelt bei Zwischenrufen, aber nie direkt auf sie losgegangen. Friedrich Merz verleitet da schon oft einen Satz in die rechte Richtung zu geben.
Und da Sie ständig dazwischen schreien, will ich Ihnen eines sagen. Weder vorher noch nachher noch zu irgendeinem anderen Zeitpunkt gibt es eine Zusammenarbeit meiner Fraktion mit Ihren Leuten, egal mit wie vielen Leuten Sie hier im nächsten Deutschen Bundestag sitzen werden.
Und wie sie die AfD wieder klein machen, hat Friedrich Merz einfach einen anderen Ansatz. Er und seine CDU, so nenne ich es jetzt auch, weil er die CDU angefangen hat umzubauen. Noch gibt ihm der Erfolg recht. Er hat nicht wesentlich verloren in Umfragen und auch in Wahlergebnissen nicht. Er möchte diesen konservativen Flügel zurückholen, den Merkel einfach auch vernachlässigt hat. Das würde ich in jedem Fall so unterschreiben. Und nicht nur ich. Und jetzt ist die Frage, mit welchem Thema er das macht. Reicht da die Flüchtlings- und Migrationspolitik oder muss er da auch noch in andere gesellschaftliche Debatten rein?
Angela Merkel hat sich ja in dieser TV-Gesprächsrunde mit Geflüchteten getroffen, hat ihnen zugehört, eine Stunde lang, öffentlichkeitswirksam. Welche Symbolkraft hat das?
Eine unglaublich hohe, vor allem für die Migranten-Community. Aber auch für Menschen, die ihre Flüchtlingspolitik für richtig fanden, denen der Ton jetzt zu scharf ist. Für diese Menschen ist das ein unglaublich starkes Symbol. Wir hatten es vorhin auch schon, dass es eben nicht immer nur darum geht, was schief geht, sondern was auch gut gelaufen ist. Und wenn man sich den Menschen zusammensetzt und sich anhört, was ihre Schwierigkeiten waren und wie weit sie jetzt sind, dann ist das ein hohes Symbol. Kritiker würden jetzt einwerfen, vielleicht wäre es auch mal ganz gut gewesen für Angela Merkel, sich dahin zu setzen, wo eben die Integration nicht ganz so gut geklappt hat. Macht aber ja auch Friedrich Merz nicht. was wir jetzt erlebt haben durch den hohen Zustrom an Migranten aus anderen Kulturen, das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir nochmal über Gesellschaftsbilder nachgedacht haben oder nachdenken mussten, was zu Schwierigkeiten der Integration führt. Stichwort, wie werden Frauen gesehen, zum Beispiel. Das ist unter der Führung von Angela Merkel nicht so stark angesprochen worden. Jetzt sitzt sie zwar mit den Menschen am Tisch, die damals gekommen sind, vermeidet aber immer noch, würde ich sagen, anzusprechen, dass Migration mit Integration auch sozusagen eine Bringschuld ist, sprich den Integrationswillen möglicherweise auch noch stärker anzusprechen. Und dann sind wir nämlich bei den Wohlfühlterminen. Es war ja völlig klar, dass 7 Migranten an einem Tisch im syrischen Restaurant nicht knallhart auf Angela Merkel losgehen und ihr sagen, was ihr eigentlich eingefallen ist. Im Gegenteil, letztlich war es für sie ja ein netter Termin.
Und macht jetzt nur noch Wohlfühltermine. Da sage ich ja.
Möglicherweise würde es für ihre Kritiker helfen, wenn sie auch noch mal öffentlich äußert, was man denn tun könnte in den Fällen, in denen es nicht gut gelaufen ist.
Anita, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Anita Fünfinger ist Politikjournalistin beim BR und war bis 2023 rund 11 Jahre lang Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio. Und da unter anderem für die CDU und die CSU zuständig. Mehr Analysen, zum Beispiel eine Zwischenbilanz nach 2 Monaten Bundeskanzler Merz, lest ihr auf tagesschau.de. Morgen geht es bei uns bei 11 km um den Völkermord von Srebrenica und um Bekir, einen Mann, dessen Vater damals getötet wurde. Bekir will eine bewusste Erinnerungskultur einführen in einer Stadt, in der Opfer und Täter immer noch Tür an Tür leben. Morgen am 11. Juli jährt sich das Massaker zum 30. Mal. Autor der heutigen Folge ist Kaspar von Au. Mitgearbeitet hat Nicole Dienemann. Produktion Timo Lindemann, Konrad Winkler und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11 km ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Scammer nerven. Sie schreiben uns, unsere Eltern oder Freundinnen, auf WhatsApp, Instagram, Tinder. Eigentlich überall, wo man Nachrichten verschicken kann. Aber was wäre, wenn die Scammer gar nicht das Problem sind? Wenn sie selbst Opfer sind? Gefangen in einem System aus Ausbeutung, Gewalt und moderner Sklaverei. Die neue Staffel vom Podcast Legion, House of Scam, taucht ein in eine neue, gigantische Scam-Industrie in Südostasien. Dafür gehen Host Keschrau Beros und sein Team auf eine Recherche um die halbe Welt. Und sie finden ein perfides System. Legion, House of Scam. Überall, wo es Podcasts gibt. Und den Link, den findet ihr auch in den Shownotes.
Wir alle kennen Online-Scams. Aber seit ein paar Jahren ist aus diesem Problem eine Krise geworden. Denn heute gibt es ganze Scam-Fabriken, groß wie Städte. Diese Städte wurden aus dem Boden gestampft, überall in Südostasien. Und hinter den Mauern mit dem Stacheldraht, da scammen Tausende.
There is almost in my compound 5,000 or 6,000 people.
In der neuen Staffel von Legion werfen wir einen Blick hinter die Mauern dieser neuen, riesigen Industrie. Es geht um organisiertes Verbrechen und Milliarden von Dollar.
Illegal online gambling, underground banking, money laundering services.
Unsere Recherche führt uns um die halbe Welt.
I mean, this is a whole lot of evils inside.
Und am Ende wird sich zeigen, es geht um viel mehr als Online-Scams.
There are kidnapping cases, there are murder cases, human trafficking.
Von der ARD und Andan, das ist Legion, House of Scam. In der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.